So, jetzt steht er schon wieder da. Der Grund dafür ist, der Fritz, der Kerl, hat seinen Urlaub einfach verlängert. Der kann das gut, der hat sich's gut eingerichtet. Und wenn ich hier stehe, dann geht es wieder um den Glauben. Teil 2 haben wir jetzt schon gehört von Bärbel, von der Lesung. Diesmal nicht Abraham, der Vater des Glaubens, sondern die Frage, die ich heute stellen möchte. Der Titel der Predigt heißt, was heißt es, erfolgreich zu glauben? In Hebräer 11 erhalten wir ja zunächst mal eine Definitionsgrundlage, was Glaube überhaupt ist. Hier schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, wahrscheinlich Paulus: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also, Glaube ist tatsächlich etwas, was man nicht sieht, etwas, auf das man hoffen kann, etwas, das einem nicht vor Augen ist, und das macht na klar Schwierigkeiten. Mein Glaube sieht auch so aus, dass ich ganz gerne schon im Vorhinein weiß, dass das Meer geteilt ist und dass ich sicher da trockenen Fußes durchkomme und der Feind hinter mir wird das nicht schaffen. Genau so sieht auch mein Glaube aus. Aber bei Gott ist es so, dass wir bis an die Herausforderung herangeführt werden und noch nicht sehen. Und dann erst im entscheidenden Moment wird er die Dinge verändern. Und das ist auch Glaube. Also es gibt keine Sicherheiten vorher. Es gibt natürlich Glaubenserlebnisse, die wir immer wieder zurückgreifen können. Aber wir tendieren doch sehr stark dazu, wenn wir es nicht notieren, dass wir das vergessen. Beim Vorbereiten der Predigt hatte ich wieder so ein Erlebnis, das ich aus der Vergangenheit mir zurückrufen konnte. Und zwar gab es vor einer Aldi-Filiale so eine Litfaßsäule und irgendwann haben sie das umgestellt. Das war so eine, zunächst nur mal mit Plakaten zu zukleben und dann kam ja die Veränderung. Keine Ahnung, irgendwann gab es eine elektronische Litfaßsäule. Und da bin ich abends aus der Arbeit rausgegangen und dann gab es da irgendeine schmutzige Werbung. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich das so für mich so verflucht, das Teil. Weil ich mich geärgert habe darüber, was da stand. Am nächsten Tag ging ich zur Arbeit und mir ist es gar nicht aufgefallen. Und meine Kollegen haben mir das dann gesagt, Fink, da draußen hat die Litfaßsäule gebrannt heute Nacht. Und ich habe das auch gar nicht so zunächst zur Kenntnis genommen. Okay, ist das Ding halt abgebrannt, meine Güte, ist ja nichts. Und erst Stunden später oder vielleicht auch erst Tage später, ich weiß, es ist so lange her, habe ich daran gedacht, dass ich ja in meinem Glauben das Ding da verflucht habe, weil das da drauf stand. Und da sieht man, was der einfache, kleine Christenmensch in der Lage ist zu tun, wenn er glaubt, wenn er fest ist im Glauben. In dem Moment war ich völlig unbewusst, habe das auch gar nicht gewollt, dass das Ding abbrennt. Ich habe das einfach nur gehasst, was da dran stand. Und das bist du in der Lage dazu, mit deinem kleinen Glauben vor Gott, wenn du feststehst. Also Glaube ist eben eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Vers 3 ist dann Kontra-Evolutionstheorie nach Darwin. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Also, es ist tatsächlich alles, was wir hier haben, alles, was wir sehen, alles, worauf wir zurückgreifen können, alles, was sichtbar ist, ist durch Gottes Wort geschaffen worden. Er selbst, Gott, hat es geschaffen. Nach wie vor wird dann in den Schulen die Evolutionstheorie gelehrt, leider, obwohl führende Wissenschaftler mittlerweile offen zugeben, dass es sich nicht so ereignet haben kann, wie Darwin das lehrt. Aber es wird eben mit aller Gewalt versucht, das hinauszubringen aus den Köpfen, dass es einen Gott geben könnte. Dass es die Wahrscheinlichkeit doch da ist, dass hier ein höheres Wesen hinter all dem steht, was wir sehen können. Leider der Unglaube der Gesellschaft, der hier sehr stark durchdringt. Und jetzt kommen wir zum ersten Glaubenshelden nach Hebräer 11. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain, deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott es selbst über seinen Gaben bezeugte und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Was hat Abel denn Großartiges vollbracht? Welche Heldentat hat er gemacht? Er war Gott gehorsam. Er hat ihm das gebracht, was Gott wollte und hat mit dem Leben dafür bezahlt. Sein Bruder war eifersüchtig auf ihn. Und er hat ihn erschlagen dafür. Aber er wird hier als Glaubensheld, als der erste Glaubensheld in Hebräer 11 geführt. Obwohl er nicht viel getan hat. Er war Gott gehorsam und das Opfer, das er gebracht hat, war vor Gott wohlgefällig. War das, was Gott sich vorgestellt hatte. In Vers 5 lesen wir vom nächsten Glaubenshelden, Henoch, der entrückt wurde, damit er den Tod nicht sehe, weil er eben oder weil über ihm bezeugt wurde, dass er Gott durch seinen Lebensstil gefallen hat. Er hat vor Gott so gelebt, wie Gott sich das gewünscht hat und wurde damit belohnt, wahrscheinlich als der einzige Mensch, der nicht in den Todeskampf hineingehen musste, sondern direkt in den Himmel entrückt wurde. Und jetzt in Vers 6, und das ist wahrscheinlich einer der entscheidenden Verse in diesem Kapitel, wenn nicht der entscheidendste. Es ist ohne Glauben unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und hier sind zwei entscheidende Punkte. Erstens, du musst glauben, dass es Gott gibt. Nicht du kannst oder wenn du dich frei fühlst, könntest du, wäre ganz nett oder schön. Nein, du musst glauben, dass Gott ist. Das ist deine absolute Pflicht, dass du daran festhältst, dass du glaubst, dass es Gott tatsächlich gibt, obwohl du ihn nicht sehen kannst. Erster Punkt. Und der zweite Punkt in diesem Vers ist, du musst glauben, dass Gott dich für deinen Glauben belohnen wird. In der Elberfelder Bibel steht so schön geschrieben, er wird ein Belohner sein für deinen Glauben. Dass Gott dein Belohner sein wird, dass Gott dich belohnen wird für deinen Glauben. Die Frage ist, kennst du Gott gut genug? Kannst du einschätzen, ob er dich annimmt, ob er tatsächlich das Beste für dich will? Kennst du seine Charaktereigenschaften? Oder denkst du immer noch, ja, Gott ist gut für die anderen. Aber für mich persönlich, in meinem Leben, meiner Situation hier. Doch nicht. Das ist ihm dann doch wieder zu heikel oder ich habe einfach zu viele Fehler gemacht in der Vergangenheit und außerdem bin ich durch und durch und Sünder. Warum sollte Gott mich annehmen? Warum sollte Gott mir Gutes tun? Warum sollte Gott mir helfen? Denkst du so, dann denkst du falsch. Denn Gott will ein Belohner deines Glaubens sein. Er will ein Belohner für dich sein, dass er dir hilft, in deiner Situation, in deinen Schwierigkeiten hindurchzukommen. Er will dir ein Segen sein. Und deswegen musst du Gottes Charaktereigenschaften studieren. Du musst studieren darüber, wie er ist und wie er dich belohnen will. Römer 8, 28. Alles und jedes dient denen zum Besten, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Die so leben, wie er es möchte. Ganz wichtig. Und hier habe ich aufgeschrieben eine wichtige Stelle, an der man festhalten muss. Und zwar Jakobus, Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. Jakobus 1, 6 bis 8. Er bitte aber im Glauben, also derjenige, der bittet, in dem Fall um Weisheit, aber auch um andere Dinge. Er bitte im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Kann Gott mir etwas Gutes tun? Will er mir etwas Gutes tun? Das ist ein Zweifler. Das ist nicht richtig vor Gott. Du musst fest werden in deinem Glauben. Du musst dir sicher sein, dass Gott dir das Beste geben wird. Das Richtige für deine Situation, in der du steckst. Ich habe diese Woche einen Vortrag gehört vom relativ bekannten deutschen Psychoanalytiker, Professor Hans Joachim Marz. Und der zeichnet ein ganz düsteres Bild von einem Deutschland von heute, wurde selbst geboren 1943, er sagt selber, er ist in drei falschen Regimen, hat er gelebt, zuerst in der Nazi-Zeit geboren, dann zur Zeit der DDR aufgewachsen in Halle und jetzt lebt er in einer narzisstischen Zeit, einer Gesellschaft, die beeinflusst durch Muttermangel und Vaterflucht, dem Narzissmus, also einer übersteigerten Selbstliebe und Ich-Bezogenheit drinnen lebt. Das ist unsere Gesellschaft hier und jetzt und heute und ich finde mich darin wieder. Bin durch und durch ein ich-bezogener Mensch, der übersteigerte Selbstliebe hat und hätte ich Jesus nicht gefunden, wäre das noch viel stärker ausgeprägt. Aber ich merke das, dass das da ist und was die Fehler, die eben passiert sind und warum es so weit so gekommen ist, der Muttermangel oder die Vaterflucht und was da noch alles dazugehört. Aber wir sind als Menschen, werden wir in eine gefallene Welt hineingeboren. Das ist nicht nur das Jahr 2017, sondern das war auch im Jahr 1945 so das Zitat von Georg Büchner, Wolfgang Borchert, der draußen vor der Tür geschrieben hat, ja, wir sind eine oberflächliche Gesellschaft ohne Wurzeln, das war 1945. Das ist heute genauso. Wir leben in einer gefallenen Welt, um uns herum Sünde, um uns herum eine gottferne Welt. Und da kann man verzweifeln darin. Kann man sagen, es gibt keinen Ausweg heraus. Und trotzdem ist Gott da und hilft uns darüber hinweg. Aber diese Dinge werden auch in die Gemeinde hineingetragen. Ja? Wie wichtig ist denn Selbstdarstellung in der Gesellschaft? Der berufliche Erfolg, der Besitz, das gute Aussehen, die Selbstverwirklichung. Das sind Dinge, die genauso in die Gemeinde hineingetragen werden. Und wir leben eben in dieser gefallenen Welt, einer Welt voller Narzissmus, einer Welt der Geltungssucht, einer Welt, die eine Selbststörung hat, eine Fehlentwicklung, wo vieles eben nicht so läuft, wie es laufen sollte, wenn Menschen eben Gott gehorsam gewesen wären, was sie eben nicht sind. Und dadurch kommt es auch, wenn die Dinge in die Gemeinde hineingetragen werden, zu einem falschen Bild von einem erfolgreichen Glauben. Es ist ein falsches Bild, was entsteht von einem erfolgreichen Glauben. Die Beispiele, die ich jetzt hier vorgelesen habe, von Abel oder Henoch, die haben nicht großartige Dinge getan, die haben einfach nur Gott geglaubt und waren ihm gehorsam. Und oft ist es so, dass wenn eben ein falsches Bild von einem erfolgreichen Glauben vermittelt wird, es automatisch zu einer Werkegerechtigkeit kommt. Menschen suchen, vor Gott erfolgreich zu werden durch Werke, die sie tun. Und diese Werke führen eben dazu, dass der Stolz, der eigene Stolz, genährt wird. Und der eigene Stolz ist wahrscheinlich neben diesem Unabhängigkeitsstreben des Menschen die größte Sünde oder die Grundsünde, ja, die Wurzelsünde. Der Stolz, ich kann es alleine, die Unabhängigkeit, ich will alleine leben, ich will fern von Gott leben, ich brauche Gott nicht. Ich kann das schaffen. Ich möchte stolz sein auf mich. Und das Werkegerechtigkeit nährt eben diesen Stolz, nährt diesen persönlichen Stolz und der bläht sich auf gegenüber Gott. Glaubensgerechtigkeit führt dazu, dass man im Glauben Siege erlangt und diese Siege im Glauben führen, dass der Glaube gestärkt wird und das Vertrauen zu Gott gestärkt wird. Noah hat das genauso erlebt. In Vers 7 wird er beschrieben hier als derjenige, der der Welt durch seinen Glauben das Urteil sprach. Er wird als Prophet genannt, obwohl doch kein einziges Prophet von ihm ausgegangen ist. Aber er hat durch seinen Glauben, indem er Gott gehorsam war, der Welt das Urteil gesprochen. Und er hat die Arche gebaut und wurde errettet. Was war sein Sieg? Wie groß war sein Sieg? Es war natürlich Genugtuung, nachdem die Sintflut gekommen war und er in sein Haus gerettet wurde und all die Tiere, von denen wir lesen. Aber der Sieg gegenüber den Menschen, die sind dann gestorben, kann nicht groß gewesen sein von Noah. Aber er war Gott gehorsam und deswegen wird er hier als Glaubensheld geführt. Genauso wie Mose, der eben selber entschieden hat, dass er nicht mehr länger in seiner Stellung bleiben will. Er hatte eine perfekte, die beste Stellung, die man sich vorstellen kann. Er war der Sohn der Tochter des Pharao, war aber bereit, rauszugehen und mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, weil er nicht mehr länger die Schätze Ägyptens als wertvoll ansah, sondern er hat auf die himmlischen Schätze geschaut. Und es war ihm wichtiger, mit Christus zu sein, es war ihm wichtiger, mit Gott zu sein, als eben diese irdischen Dinge besitzen zu können. Und dann die erste Glaubensheldin. Eine Frau. Der Schrecken jedes religiösen, pflichtbewussten Mannes. Eine Frau, ja, noch dazu eine Hure. Ja, geht gar nicht schlimmer und wird von Gott hier als Glaubensheldin angeführt. Rahab. Die hat die Kundschafter Israels aufgenommen bei sich. Die wusste, da ist ein lebendiger Gott mit denen. Die wusste, da ist irgendetwas, ich mache jetzt, was die mir sagen. Und sie wurde von Gott belohnt, insofern, als dass sie erstens hier als Glaubensheldin aufgeführt wird und sie war eine der Stammmütter von Jesus Christus. Sie wird in diesem Verzeichnis von Matthäus 1, es ist total ungewöhnlich, ist, dass da Frauen genannt werden, und da sind es gleich vier, die im Stammmutter von Jesus Christus geführt wird. Und Gott schaut nicht auf die äußeren Dinge, sondern er sieht in das Herz eine Person. Er schaut sich das Herz an, ist es einfältig, ist es demütig, ist es weich, ist es bereit zu glauben. Oder ist es hart, stolz, überheblich. Das sieht man eher bei den religiösen Führern, oder? So ein hartes, überhebliches, stolzes Herz. Und bei Menschen, denen man es nicht zutraut, findet man ein weiches Herz, das dem lebendigen Gott glaubt. Und sie ist für ihren Glauben belohnt worden. Rahab. Und dann lesen wir weiter von Menschen, die eben gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden sind, umhergezogen sind in Schafpelzen, in Ziegenfällen, haben Mangel, Bedrängnis und alles Mögliche erlebt, aufgrund ihres Glaubens. Wie geht es Menschen heute in Nordkorea, die glauben, im Iran, im Irak oder in sonstigen Ländern, in Afrika? Wir wissen das gar nicht. Das steht nicht in den Zeitungen, das steht nicht in den Medien, welche Glaubensdaten sie vollbracht haben. Wir wissen das alles nicht. Und sind trotzdem Helden in Gottes Augen, weil sie stehen geblieben sind und sogar den Tod auf sich genommen haben, damit sie eben die Auferstehung haben, damit sie bei Jesus sind. Das sieht so anders aus, Glaubensheld zu sein, erfolgreich zu sein im Glauben, als das, was uns die Welt vermitteln oder suggerieren möchte. Die Schrift gibt uns klare Hinweise darauf. Jesaja ist jemand, der einen ganz klaren Hinweis darauf gibt, für einen Glaubenshelden oder für jemanden, der glaubt. In Jesaja Kapitel 7 steht, glaubt ihr nicht? Jesaja Kapitel 7, Vers 9, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Die, die nicht glauben, werden nicht bleiben. In Jesaja 28, 16, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wir wissen, wer das ist, Jesus Christus. Wer glaubt, der flieht nicht. Jemand, der glaubt, bleibt ruhig, er flieht nicht. Sprüche 28,1, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Der lässt sich aufscheuchen von irgendetwas. Von einem Geräusch, das es gar nicht gibt. Der hört Stimmen, obwohl es keine gibt. Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Eine der Segnungen des Glaubens ist eben, habe ich letztes Mal schon erzählt, diese Ruhe, in die man eingeht. Dieser Frieden, durch den man, von dem man durchdrungen wird. Jeremia gibt auch einen Hinweis und damit möchte ich dann abschließen. Zunächst mal Jeremia 17, Verse 5 und 6. Verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Also jemand, der sich auf Menschen verlässt, der sagt, oh, die hat mir gesagt, dass ich sollte so machen und im Prinzip dann nicht mehr auf Gott vertraut, im Prinzip dann nicht mehr auf den Herrn schaut, nicht sich von ihm führen lässt, sondern von Menschen führen lässt, der ist verflucht. Der wird in der Dürre bleiben, dort, wo keine geistliche Segnung ist, und wird verdorren. Und dann Jeremia 17,7, als Gegenbeispiel ist der Gläubige. Gesegnet ist der, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das heißt, auch ein gläubiger Mensch kommt in Dürrezeiten, aber er braucht sich nicht davor zu fürchten, denn seine Wurzeln haben eine lebendige Quelle, haben etwas, wo er Wasser rausziehen kann, haben das, was er braucht zum Leben, haben das, was er rausziehen kann, damit er weiter existieren kann. Ich bin oft so, dass ich auch zu Gott bete, dass ich gesegnet werden möchte, dass ich Inspiration brauche, dass ich und kriege sie nicht. Und muss einfach so weitermachen. Jetzt habe ich mal gehört in einer Predigt, Beispiel von jemandem, dass er in seinem Garten einen neuen Rollrasen verlegt hat und dann ging er um die Mittagszeit zum Rasen und dieser Rasen hat ihn förmlich angesprochen, dass er jetzt Wasser braucht. Denn es ist ganz wichtig, wenn man einen neuen Rasen verlegt, dass man halt den sozusagen wässert, also richtig bewässert, nicht nur einmal kurz sprengt, sondern richtig viel Wasser gibt. Und er hat es nicht gemacht, weil er etwas wusste. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Du darfst mittags in der stehenden Sonne, in der Mittagshitze, darf man niemals den Rasen sprengen, niemals den Rasen gießen, weil der würde verbrennen. Nur morgens oder abends. So ist es auch für uns wahrscheinlich so ein Beispiel, dass es manchmal gar nicht gut wäre für uns, solche Segnungen zu bekommen oder so inspiriert zu werden, weil es nicht die passende Zeit ist, weil es viel zu gefährlich wäre. Und wir müssen mit dem auskommen, was wir gerade jetzt bekommen. Römer 8, 28, alles dient zum Besten denen, die Gott lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und wenn man wenig bekommt, dann hat es seinen Sinn, weil Gott eben nicht möchte, dass irgendjemand von uns Schaden erleidet. Und daran müssen wir dann immer denken. Wenn wir eben wenig inspiriert sind, dann müssen wir damit leben und es wird eine Zeit kommen, wo wir wieder mehr inspiriert werden. Amen.